Ja, gestern hatten wir, denke ich, einen sehr schönen Abend als Deutsche. Unser Team hat gegen die Dänen gewonnen und ich habe mir mit meinen Kindern kurz vor dem Spiel eine Sequenz angeschaut, wie die dänischen Fans in das Stadion oder sich auf dem Weg zum Stadion machen. Und das hat mich irgendwie beschäftigt und bewegt. Also ich habe keine Sorge, dass so viele Dänen auf einmal in unserem Land sind, aber ich sehe mir das an und denke so, Tausende mobilisieren sich, um aus Dänemark nach Dortmund zu kommen. Und ein Riesenpulk von Menschen hat ein Ziel, hat eine gemeinsame Sehnsucht und wird nicht Ruhe geben, ehe sie an ihr Ziel angekommen sind, bei ihrem Team, um mit ihrem Team zusammen zu sein, um, wenn es Gott schenkt, zu feiern. Das war dann gestern nicht so der Fall, zumindest zum Schluss, wie sie alle mit ihren roten Trikots, alle in Einheitsgarnitur da herkommen. Wie eine Armee treten sie dort auf und marschieren, singen ihre Lieder. Und selbst wenn der heftigste Regen über Dortmund einherbricht, tanzen sie in diesem strömenden Regen und kommen gar nicht auf die Idee, nach Hause zu gehen, sondern sie haben die Sehnsucht, bei ihrem Verein zu sein und durch dick und dünn, durch trocken und durch nass mit diesem Verein das durchzustehen und das mitzuerleben, etwas auch von der, natürlich von der Prominenz ihres Teams auch etwas mitzunehmen. Man möchte gerne nah sein bei seinen Stars. Und das hat mich schon sehr beschäftigt. Wozu der Mensch in der Lage ist, wenn er Feuer fängt, was ihn dann begeistert und wie viel Kraft er aufwendet und wie viel Strapazen er auch bereit ist, auf sich zu nehmen, um zu seinem Ziel zu kommen. Und ich möchte gerne mit euch in das Matthäusevangelium jetzt hineingehen mit diesem Vorlauf. Wir gehen ins 15. Kapitel, aber ich möchte gerne zwei Verse vor dem 15. Kapitel mit euch lesen. Matthäus 14, Vers 35 bis 36. Denn wir befinden uns im Matthäusevangelium hier an einer Stelle, von der man sagen kann, dass auch durch Jesus das Reich Gottes in einer faszinierenden Art und Weise durchbricht. Menschen bekommen davon mit und Menschen gehen auf Jesus zu, kommen aus allen Ecken her, um bei Jesus zu sein, wie eine Armee, die sich mobilisiert, um zu Jesus zu gehen. Und Vers 35 heißt es, und als die Männer jenes Ortes ihn, also Jesus, erkannten, schickten sie Boten in jene ganze Umgegend und brachten alle Leidenden zu ihm. Und sie baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden völlig geheilt. Also eine große Begeisterung über das, was Jesus tun kann. Und alle sind dabei, zu diesem Jesus zu gehen. Und man sollte die Erwartungshaltung haben, dass wenn Gott so stark in Bewegung ist, dass das auch jeden immer begeistern wird. Dass alle mit in diese Bewegung einsteigen, mitfiebern, mitsingen, mitjubilieren und sagen, da möchte ich dabei sein. Und vielleicht haben wir manchmal die Vorstellung, dass wenn es einen geistlichen Aufbruch gibt, auch in unserem Land, dann wird doch jeder in die Hände klatschen und sich darüber freuen, dass Gott wieder durchbricht in unser Land. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich empfinde eine sehr große Bedürftigkeit in unserem Land, dass wir es dringend nötig haben, dass wieder geistlich etwas in Deutschland aufbricht. Ich glaube, dass wir wieder das brauchen, was wir vor 500 Jahren mal hatten, dass es einen geistlichen Aufbruch in der Reformation gab und dass Menschen wieder erkannt haben, die Herrlichkeit der guten Nachricht von Jesus Christus. Und das ist wie ein Feuer ausgegangen von diesem Land. Aber wenn ich jetzt auf Deutschland schaue, dann geht von uns nicht viel geistliche Strahlkraft aus und ich glaube, wir haben es bitter nötig. Amen. Amen. Man sollte meinen, dass wenn das dann passiert, und ich hoffe, ihr betet auch dafür, ich fand es sehr schön, immer wenn ich hier bin, dann betet ihr, kurz in der Stille für Menschen, die euch wichtig sind. Es ist ja auch ein Beitrag dazu, dass etwas passiert, dass Gott in Bewegung kommt in unserem Land und Menschenherzen zu sich zieht. Und viele Christen beten dafür und erhoffen sich, dass Gott eingreift in unserer Region, im Schwarzwald und in Deutschland. Aber denke ja nicht, dass wenn das geschieht und selbst wenn viele Feuer fangen, dass es alle Personen einschließen würde. Denke ja nicht, dass es da nicht Menschen geben würde, die sagen, obwohl da etwas Wunderbares passiert, sind wir gegen diese Bewegung, die sich hier breit macht. Wir sind gegen diesen Segen, den man hier erleben kann. Nur weil Wunderbares passiert, heißt das nicht, dass alle mit an Bord sind. Es war nämlich zu allen Zeiten, das werden wir jetzt im 15. Kapitel sehen, es war zu allen Zeiten so, dass religiöse Menschen nicht die Atheisten, sondern die religiösen Menschen resistent für das außerordentliche Wirken Gottes waren. Selbst dann, wenn Gott selbst Mensch wird und der Sohn Gottes übernatürliche Wunder wirkt. Das heißt, selbst wenn Gott höchstpersönlich in Aktion tritt, bedeutet das noch lange nicht, dass religiöse Menschen, die sich selber für gläubig halten, und sich auch bemühen, ein vorbildlich religiöses Leben zu leben, bedeutet das nicht, dass sie in die Hände klatschen, wenn sie den Sohn Gottes leibhaftig vor sich stehen sehen. In Versen 1 und 2 im 15. Kapitel heißt es, dann kommen Pharisäer und Schriftgelehrte von Jerusalem zu Jesus und sagen, warum übertreten deine Jünger die Überlieferung, die Traditionen der Ältesten. Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Jetzt denken alle Eltern, die kleine Kinder haben, endlich sagt's mal jemand. Auf mich hört ja keiner zu Hause. Hände müssen gewaschen werden, bevor man Brot isst. Und das ähnliche oder ein ähnliches Statement landen hier die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Also ihr müsst euch mal vorstellen, hier ist es aus Jerusalem kommen, die extra anmarschiert, um zu Jesus zu kommen und ihnen ist etwas zu Ohren gekommen. Was ist ihnen zu Ohren gekommen? Dass wunderbare Wirkungen geschehen? Dass Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören können? Dass Kranke gesund gemacht werden? Dass Menschen, die belastet sind, Befreiung bekommen und dann sagen, komm aus Jerusalem, eine große Delegation der mächtigen Religiösen, wir kommen zu diesem Jesus und wollen partizipieren? Nein, ihnen ist zu Ohren gekommen, dass die Jünger dreckige Hände haben, wenn sie Brot essen. Lasst uns diese Kraftanstrengung betreiben, kein Zoom-Call, sondern wir gehen dort zu Fuß hin, um diesem Jesus zu begegnen, um ihn zu fragen, warum sie mit dreckigen Händen essen. Also wir haben es hier mit einer Truppe von Menschen zu tun, die nichts anderes im Sinn hat, als sich um ihre Traditionen zu kümmern, während Jesus damit beschäftigt ist, Menschen auf übernatürliche Art und Weise heil zu machen. Und statt sich von dieser Bewegung Gottes anstecken zu lassen, haben sie keine andere Idee, als ihren Satzungskatalog rauszuholen und zu gucken, wo gibt's hier vielleicht ein Problem, was wir identifizieren können. Ja, ja, erzählt mal, ja, du warst vorher blind, ja, ja, okay, aber hier gibt es eine Satzung, hier gibt es einen Brauch und der wird nicht eingehalten. Mir ist egal, was hier an Segen passiert, hier auf meinem Zettel. In unserer Kultur, in unseren Traditionen ist das festgehalten. Und diese Leute besitzen die Dreistigkeit, unsere etablierten Traditionen in Frage zu stellen. Wir müssen natürlich an dieser Stelle aufpassen, den Pharisäern geht es nicht wie uns Eltern um Hygiene beim Abendessen, wenn die Kinder vom Spielen zurückgekommen sind. Es geht ihnen nicht einfach nur darum, ja, Hände sind schmutzig, man sollte nicht mit schmutzigen Händen essen. Darum geht es ihnen nicht. Es geht ihnen nicht um Hygiene. Diese Menschen sind Menschen, die die Überzeugung haben, Gott zu dienen. Sie wollen Gott gefallen und sie legen einen hohen Wert darauf, dass man sich reinhält vor Gott. Verstehen wir den Gedanken? Sie wollen unbefleckt vor Gott treten. Sie wollen auf gar keinen Fall vor Gott unrein dastehen. Ist das löblich? Ist das ein guter Eifer? Ist das ein echtes Herzensanliegen eines Menschen, der Gott sucht? Dass er sagt, es gibt Dinge in meinem Leben, die mich von Gott fernhalten und die möchte ich aus meinem Leben schaffen, damit ich Gott nahen kann? Das ist doch ein gutes Anliegen. Das ist ein Eifer, den ich mir lobe. Da könnten sich einige Freikirchler eine Scheibe von abschneiden. So, Herr, ich möchte rein vor dir stehen. Es ist nicht egal, wie ich zu dir komme. Und das ist tatsächlich so, wenn du in das Alte Testament hineinschaust, dann siehst du, dass es dort zeremonielle Gesetze gab, Rituale, die man durchlaufen hat als Priester, um besondere Dienste zu tun, musstest du gewisse Waschungen einhalten, du musstest Reinigungsrituale durchlaufen, um dann ganz spezifische Dienste als Priester stellvertretend für das Volk zu tun. Und solche Handlungen waren damals im Alten Testament starke Bilder, die gezeigt haben, Gott ist heilig, Gott ist groß. Und Gott ist ehrfurchtgebietend. Gott ist kein Buddy, Gott ist kein Kumpel, sondern Gott ist heilig, heilig, heilig. Es muss etwas geschehen auf unserer Seite, damit wir in die Begegnung mit diesem lebendigen und heiligen Gott kommen können. Denn Gott ist heilig und wir sind es nicht. Gottes Licht auf unserer Seite ist viel Finsternis. Und diese Rituale haben den Menschen wie in einer Bildpredigt das demonstriert und gezeigt. Der Mensch braucht Reinigung. Und durch diese Bilder wurde sozusagen gepredigt und diese Facette von Gott, dass er heilig ist und hoch erhaben, das wurde durch diese Bilder den Menschen beigebracht. Doch diese Gebote, diese ganz spezifischen Gebote zu ganz spezifischen Situationen für eine ganz spezifische Personengruppe, nur für die Priester in einzelnen Momenten, diese Gebote haben sich im Laufe der Zeit verselbstständigt und Waschrituale mussten plötzlich von jedem zu jeder Zeit bei allen Mahlzeiten eingehalten werden. Also die Idee, die man damals hatte, was heißt die Idee? Die Offenbarung Gottes im Alten Testament, durch welches Bild Gott predigen möchte zum Volk, wurde genommen, aber es hat sich verselbstständigt. Es hat eine eigene Dynamik gewonnen und die Leute haben das überspannt und haben dann alle Menschen in ihrer Umgebung traktiert mit dieser Idee, dass wenn du mit nicht gereinigten Händen wäschst, dass du dich dann verunreinigst. Und dann gab es da Satzungen über Satzungen, seitenweise, wie muss gewaschen werden, bis wohin muss gewaschen werden, was genau muss gewaschen werden. Einige vielleicht können sich noch an die Corona-Zeit erinnern. Wie viel Sekunden Seife, wie? Und dann haben einige ausgerechnet, ja, das schaffe ich, wenn ich ein Vaterunser bete, dann habe ich die Corona-Satzung erfüllt und dann bin ich gereinigt. Jetzt denkst du dir vielleicht, meine Güte, das ist weit weg von uns und das hat mit uns gar nichts zu tun. Wir waschen uns nur wegen der Hygiene, aber wir haben nicht mehr diese Probleme der Pharisäer. Warum traktierst du uns mit solchen mittelalterlichen Geschichten und noch viel weiter? Aber was auf den ersten Blick sehr weit weg von uns scheint, ist eigentlich ziemlich nah dran. Denn jeder von uns lebt, ob du es dir bewusst bist oder nicht, in einem System voller Traditionen. Jeder funktioniert so, dass er Dinge gelernt hat, die er weiterführt und nicht reflektiert. Manches reflektieren wir, vieles nicht. Und das, was wir gelernt haben, geben wir an die weiter, die um uns herum sind, die auf uns schauen. Und wir versuchen ihnen zu vermitteln, was ist gut, was ist recht, was ist höflich, was ist schön, das ist nicht gut, das macht man nicht, darüber spricht man nicht, das sagt man nicht. Könnt ihr euch an eure Erziehung erinnern? Also Kinder sind einfach nur frei raus und die Eltern die ganze Zeit, jetzt musst du dahin, nein, nicht da, das. Wir haben darüber gesprochen, man soll auch ehrlich sein, aber so ehrlich sollen wir mit den anderen nicht sein. Jeder kennt diesen Moment, wenn ein Kind irgendwas droppt und alle denken, oh, das hätte in der Familie bleiben sollen. Wir leben wie die Menschen damals in einem Umfeld, das von Vorschriften und Gebräuchen durchdrungen ist, die sich in der vergangenen Generation oder Generationen etabliert haben und wir auch weiterführen. Vieles davon ist einfach auch Kultur. So funktionieren wir. Und wenn ihr unterschiedliche Kulturen hier in dieser Gemeinde habt, das fängt schon bei Schwaben und Baden an, dann merkt man irgendwie, warum machst du die Dinge so, wie du sie tust? Warum redest du, wie du redest? Das ist doch nicht in Ordnung. So kann man doch nicht im Leben zurechtkommen. Und der andere steht wie ein Fragezeichen gegenüber und denkt so, ja, aber wie kommst du durchs Leben, wenn du dich so verhältst? Und das ist nur bei den Schwaben und bei den Badenern. Und wenn es dann noch weitergeht, dann haben wir echt Musik in der Bude. Es gibt Gepflogenheiten und Sitten, die unser ganzes Leben strukturieren und prägen. Im Alltag, aber auch im Glauben. Aber auch im Glauben. Lass mal Menschen aus anderen Ländern hier in einen Gottesdienst zusammenkommen und dann mal schauen, was als fromm gilt. Wie verhält sich ein Christ, der richtig fromm ist? Also nicht so fromm, richtig fromm ist. Der richtig gläubig ist. Wie verhält man sich da eigentlich? Und wenn du jetzt sagst, du hast keine Tradition in dir, dann belügst du dich selbst und uns alle mit. Jeder hat von uns ein gewisses Bild, was richtig fromm sein soll und was auch nicht fromm ist. Und so haben wir auch ein gewisses Muster, ein gewisses Bild vor uns. Wie interagieren wir, wenn wir Gott begegnen? Wie verhält man sich und wie verhält man sich auch nicht? Und wenn wir dann konfrontiert sind mit Unterschiedlichkeiten, dann denken wir, hier ist etwas in der Gottesbeziehung nicht richtig, weil es nicht meiner Gepflogenheit und meinem Brauch entspricht. Machen wir einfach mal den Vergleich, hier sind unterschiedliche Generationen, hier kommt jetzt jemand rein, der hat draußen eine Käppi aufgehabt, kommt in den Raum und weiß, es gehört sich, aus Respekt jetzt die Mütze abzusetzen, denn in einem geschlossenen Raum trägt man keine Mütze und erst recht nicht, wenn man dem Herrn Jesus begegnet. Der andere kommt rein, der kommt vielleicht in den Raum rein und setzt dann seine Mütze auf, weil er das mag und setzt sich rein. Und dann stehen sie sich beide gegenüber und du weißt nicht, was sich gehört, oder? Hast du gar keinen Respekt vor dem Herrn? Und dann fragt sich der, was ist jetzt anders? Also eben gerade hatte ich Luft über meinen Kopf und jetzt habe ich Holz über meinen Kopf. Und jetzt muss man die Mütze absetzen, jetzt muss man sie aufsetzen. Woher hast du die Autorität? Das, was du siehst, zurückzuschließen auf meine Frömmigkeit, auf meinen Glauben, auf meine Gottesbeziehung. Du machst es tatsächlich abhängig von der Mütze auf meinem Kopf, ob ich Gott in Ehrfurcht begegne. Es gibt einige Gemeinden, wo das Kaugummi-Kauen auf dem gesamten Gelände verboten ist. Du darfst nicht Kaugummi kauen, noch nicht mal auf dem Hof, weil das unhöflich ist. Ich sage nicht, ob ich das höflich oder unhöflich empfinde. Das ist nicht mein Punkt. Ich werde euch heute nicht meine russlanddeutsch geprägte Tradition vermitteln. Ich möchte nur erklären, dass es unterschiedliche Empfindungen gibt bei unterschiedlichen Handlungen. Ich würde nicht im Traum drauf kommen, jetzt hier vor euch zu stehen und die ganze Zeit zu schmatzen. Ich nicht. Ich hoffe auch, dass niemand anders drauf kommt, aber was ist denn wenn? Wir beten. Was passiert dann? Kopf neigen? Augen schließen, Hände falten oder ganz enthusiastisch die Arme in die Luft strecken und dem Herrn zurufen, zujubeln. Aber guck mal, hast du gesehen? Der sitzt nur beim Beten. Der faltet die Hände und hebt sie nicht in den Himmel. Obwohl wir ein biblisches Mandat haben, die Hände zu heben. Und vom Händefalten zum Gebet steht gar nichts in der Bibel. Der ist von vorgestern. Nein, der andere, ach guck mal, der hebt die Hände beim Gebet. Der möchte wohl Aufmerksamkeit hier in dieser Gemeinschaft. Der will sich wohl wichtig tun. Wie kommt er eigentlich darauf, sich so zu verhalten? Bei dem ist etwas komisch. Er ist nicht demütig. Das ganze Ding könnten wir bis zum Exzess und bis morgen spät in die Nacht noch durchtreiben. Wie viele Dinge es gibt, die uns irgendwie berühren, aufgrund unserer Prägung und der Überlieferung der Ältesten. Und die haben so eine Kraft in uns, dass wir den anderen Bruder oder die andere Schwester dann reduzieren in ihrem Wert, nur weil sie der Überlieferung und dem Brauch, den ich gelernt habe, nicht folgen. Das ist übrigens der Grund, warum es auch viele unterschiedliche Gemeinden gibt mit den unterschiedlichen Ausprägungen. Das hat nicht immer nur geistliche Gründe. Dass es so viele unterschiedliche Gemeinden gibt, hat manchmal nur den Grund, weil wir Sicherheit brauchen. Und du, wie du anbetest, das macht mich voll unsicher. Und ich suche mir eine Gemeinschaft, wo man so anbetet wie ich, damit ich nicht irritiert werde, wenn ich Gott nahen will. Wir sollten nicht meinen, dass die unterschiedlichen Farben, die wir in der kirchlichen Landschaft haben, dass das immer alles hochgeistliche Gründe sind. O Herr Jesus, vergib uns, wo wir aufgrund unserer Überlieferungen, Traditionen, Gemeinschaften gebrochen haben, weil wir gesagt haben, das ist nicht geistlich, das ist nicht löblich, das ist nicht schön in den Augen des Herrn Jesus. Deswegen müssen wir uns davon absondern. Wir brauchen eigene Gruppierungen, weil er die Mütze noch aufhat, wenn er in einen Raum geht. Hier in Matthäus 15 kommen nun hochrangige religiöse Führer der damaligen Tage zu Jesus. Und es ist überhaupt gar nicht das Problem, dass sie Traditionen haben in ihrem Leben. Ich fand deine Eingangsfrage spannend. Waldemar, welche Traditionen sind dir denn wichtig? Und dann habe ich eine genannt, die weihnachtliche Tradition. Es gibt einen gewissen, ich sag mal, Ablauf, gewisse Dinge, die einfach da sein müssen bei uns, damit Weihnachten auch Weihnachten sein kann. Kennt ihr sowas? So ist es schon für mich wichtig. So lege ich Wert drauf. Darf man Tradition haben? Selbstverständlich darfst du Tradition haben. Selbstverständlich darfst du einen Brauch haben, Dinge, denen du folgst, weil du da deine Struktur dann hast und dich darin zurechtfindest. Dass diese Männer nach gewissen Traditionen leben wollen, ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist, dass sie die maximale Sorge packt, wenn andere Menschen von ihren Idealen abweichen und ihren Traditionen nicht genug Aufmerksamkeit schenken. Das Problem ist, dass sie einen geistlichen Niedergang fürchten, obwohl niemand im Raum gesagt hat, dass er Gott die Treue bricht oder dass er den Glauben verleugnet, sondern sie befürchten den geistlichen Niedergang, weil gewisse Regeln, Spielregeln nicht eingehalten werden, die von der Mehrheit der Gesellschaft vertreten werden. So war das. Die Mehrheit der Gesellschaft in Matthäus 15 hatte diese Bräuche, sodass es auffiel, was Jesus hier tut. Das Problem ist, dass sie andere Menschen danach geistlich bewerten, beurteilen und verurteilen, ob sie die etablierten und überlieferten Vorschriften einhalten oder nicht. Matthäus 15, Vers 3. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, warum übertretet auch ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferungen willen?
Ich finde krass, wie Jesus hier drauf eingeht. Die fragen ihn eine Frage und ich würde jetzt sagen, Jesus, es ist höflich, wenn du die Frage beantwortest. Und dann antwortet er, sagt unser Text, indem er ihnen eine Frage stellt und noch nicht eine Sekunde irgendwie auf die Brote und die dreckigen Hände zu sprechen kommt. Jesus antwortet mit einer Gegenfrage. Jesus, ich finde es unhöflich. So redet man mit seinem Diskutant oder Diskutierpartner nicht. Jesus macht sich noch nicht einmal die Mühe. Was Jesus hier bringt, ist fast schon spöttisch. Er macht sich noch nicht mal die Mühe, auf diese Frage einzugehen, denn diese Frage ist für ihn wirklich ein Witz. Es ist eine Lachnummer für Jesus. Denn diese Traditionalisten sind nur damit beschäftigt, andere in ihre menschengemachte Traditionen zu binden, dass sie gar nicht mehr sensibel dafür sind, wenn tatsächliche Worte von Gott übergangen, missachtet oder übertreten werden. Darauf schaut ihr wohl. Aber wenn es dann einen Bruch gibt mit dem Wort Gottes, dann seid ihr ganz entspannt, meine lieben Freunde. Statt sich dafür einzusetzen, dass die Prinzipien aus dem Wort Gottes Geltung bekommen und das eine hohe Wichtigkeit hat im Volk und dass die Menschen von Herzen Gott kennenlernen, sind sie nur darauf bedacht, dass die Äußerlichkeit stimmt. Es ist uns egal, wie es in dir ausschaut. Darauf kommt es nicht an. Das ist das, was die Pharisäer sagen. Das Einzige, was zählt, ist, ob du äußerlich keinen Anstoß erregst. Ob du äußerlich ins Bild passt. Was es mit deinem Herzen auf sich hat, ist uns egal und interessiert uns nicht eine Sekunde. Wir kommen aus Jerusalem hierher gewatschelt, um nur zu sagen, die Äußerlichkeit passt nicht. Und Jesus zieht hier den entscheidenden Vergleich. Er stellt gegenüber das Gebot von Gott und die Überlieferung von euch. Einige Christen haben falsches Denken über Jesus, wie er mit dem Alten Testament umgegangen ist. Einige lesen diesen Text und denken, siehst du, Jesus hat es nicht so ganz genau genommen mit dem Wort Gottes, mit dem Alten Testament. Du siehst ja hier, dass er einfach sagt, das ist nicht mehr so wichtig. Moment, Jesus unterscheidet zwischen ewigen Worten Gottes, die er in der Schrift auch gleich zitieren wird, und Meinungen von Menschen, selbst wenn sie von vielen geteilt werden. Es gibt einen Unterschied, ob du Worte in der Schrift liest oder ob du Meinungen von Pastoren hörst. Nur weil ein Pastor oder geistlicher Leiter irgendwas als wichtig deklariert, als wichtig betitelt, heißt das noch lange nicht, dass es in Gottes Augen auch wichtig, richtig und heilig ist. Jesus separiert das sehr, sehr scharf. Auf der einen Seite gibt es Meinungen von Pastoren und das zuhauf. Also damals gab es keine Pastoren, aber ich nenne sie immer die Pastoren der damaligen Tage. Und auf der anderen Seite haben wir das Wort Gottes. Was gilt hier? Jesus führt das aus. Er sagt in Vers 4 bis 6 Folgendes. Das ist ein bisschen hakelig, wenn wir den Kontext nicht kennen, aber wir schaffen das. Denn Gott hat gesagt, ehre den Vater und die Mutter. Und wer Vater oder Mutter flucht, soll des Todes sterben. Alttestamentliche Zitate. Ihr aber sagt, wer zum Vater oder zur Mutter spricht, eine Opfergabe sei das, was du von mir an Nutzen haben würdest, der braucht seinen Vater oder seiner Mutter nicht zu ehren. Und ihr habt so das Wort Gottes ungültig gemacht, um eurer Überlieferung willen. Okay, worum geht es hier? Jesus sagt, auf der einen Seite hat Gott etwas gesagt, aber ihr sagt. Was sagen sie? Damals gab es die Sitte zur Zeit von Jesus,
dass man seinen ganzen Besitz, den man hat, dass man ihn Gott weihen kann. Boah, das ist eine löbliche Geschichte, wenn du sagst, alles, was ich habe, das vermache ich der FEG Donaueschingen. Das ist eine Opfergabe für den Herrn und für den Johannes und seine Gemeinde. Wir loben das, wenn Leute zu so einem Entschluss kommen. Wenn alte Geschwister sterben und auf einmal sieht man, oh, die hat ein ordentliches Erbe hinterlassen und segnet unsere Gemeinde. Was für ein Christ. Ist das eine schöne Tat, so etwas zu tun. Aber das Ganze hatte damals einen Haken. Wenn Eltern in Not waren, sind sie zu ihren Kindern gekommen und haben gesagt, ich möchte, dass du bitte für mich sorgst, weil die Altersversicherung oder die Rente war damals ungefähr so sicher wie heute. Also gar nicht. Und dann sind sie zu ihren Kindern gegangen und haben gesagt, ich brauche deine Unterstützung, ich brauche deine Hilfe in meiner Rentenzeit, weil ich selber nicht kann. Und dann haben die Kinder, damit sie ihren Eltern nicht helfen müssen, hier und jetzt haben sie einfach gesagt, das, was ich habe, mein ganzer Besitz, den ich habe, ist eine Opfergabe, ist geweiht für den Herrn. Ich kann es dir leider nicht geben. Und der Witz ist, dass sie diese Opfergabe erst dann abgeben mussten, wenn sie selber gestorben sind. Das heißt, sie konnten ihren Besitz ihr ganzes Leben lang genießen. Die Eltern darben, die Eltern liegen in der Not und haben niemanden, der für sie eintritt und ihnen hilft. Aber sie genießen ihren Besitz und sagen, sorry, wenn man sagt Opfergabe, für den Herrn geweiht, dann ist es mir verboten, davon etwas zu nehmen und dir zu geben, weil es gehört ja dem Herrn. Willst du es mit dem Herrn aufnehmen, Mama und Papa? Boah, was sind das für perfide Geschichten, die man damals verwendet hat. Man hat fromme Dinge verwendet, um seinem Ego-Trip Ausdruck zu verleihen und seinen armen Eltern nicht zu helfen. Sie dürfen nämlich nicht mehr helfen. Gottes Gebot aber sagt etwas anderes, hat Jesus gesagt. Ihr seid dabei, Traditionen aufzurichten, die sogar gegen die Bibel arbeiten. Und das tangiert euch irgendwie nicht? Die Kinder sollen die Eltern ehren. Auch wenn du kommst und sagst, das, womit ich meine Eltern ehren könnte, weiche lieber dem allmächtigen Gott. Du hast Gottes Wort zunichte gemacht. Denn wenn du deine Eltern nicht ehrst, wirst du auch nicht Gott ehren in deiner schändlichen Tat, die eigentlich nur auf Egoismus zurückzuführen ist. Gottes Gebot lautet, die Eltern zu ehren. Und das ist etwas, wenn Jesus dieses Beispiel bringt mit diesem Gebot, dann spricht er jeden Menschen an, der das hört. Denn jeder von uns, vielleicht haben wir es einige auch schon vergessen, ist Kind. Du bist ein Kind. Du bist nicht von dir selbst auf diese Welt gekommen, sondern wurdest geschaffen. Dir wurde Leben gegeben. Jeder von uns hat oder hatte Eltern. Das bedeutet, dieses Gebot trifft auf uns jeden zu. Und wir müssen uns fragen, von dem Maßstab der Bibel her, ehre ich meine Eltern? Respektiere ich meine Eltern? Sorge ich für meine Eltern, wenn sie in Not kommen? Und in Jesu Augen ist die vermeintlich fromme Tat nichts wert, gar nichts wert, wenn das bedeutet, Gottes Wort in seinem Wert zu schmälern. Und er sagt darauf Folgendes in Vers 7 bis 9. Heuchler! Treffend hat Jesaja über euch geweissagt, indem er spricht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen. Äußerlichkeiten. Aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Jesus betont, wie schlimm es ist, wenn man fromme Dinge tut, die aber keine Grundlage in Gottes Wort haben, sondern vielmehr von diesem Wort abweichen oder von diesem Wort wegbringen. Und diese Warnung von Jesus gilt heute ebenso. Wir sind in einem System voller Traditionen und die sind sehr unterschiedlich. Die Tradition eines russlanddeutschen Christen sind andere als von einem katholischen Menschen oder sind anders als von Charismatikern. Jeder hat seine Überlieferungen, was wichtige Personen, Pastoren, Leiter sagen und predigen Tag ein und Tag aus. Eine Tradition ist nicht etwas, was 2000 Jahre alt ist. Man kann sehr schnell eine neue Tradition etablieren. Und dann bist du in einer Überlieferung, in einem Brauch von anderen Leitern festgehalten und der sieht sehr unterschiedlich aus in den jeweiligen gemeindlichen Gruppierungen. Was das für euch bedeutet, das weiß ich nicht. Da werde ich den Pastor später fragen, was er dazu sagt. Aber meine Lieben, die Kirchengeschichte ist voll davon, dass Menschen auf den Trichter kamen, zu den Worten Jesu noch weitere Lehren, menschliche Meinungen und Gedanken hinzuzufügen, die sich dann nachträglich etabliert haben. Und ich möchte hier gar keine Geschichtsstunde starten. Ich komme nochmal zur Reformation, was vor 500 Jahren passiert ist. Die Reformation war kein Witz, sondern die Reformation musste das schöne, reine Evangelium wieder offenlegen, damit die Menschen Zugang zu Jesus haben, weil es so viele Traditionen, Äußerlichkeiten gab, wie man als Christ irgendwie sich zu verhalten hat, dass die Menschen das Evangelium von Jesus Christus gar nicht mehr gesehen haben, sondern einfach nur, ich muss hier in diesem System so leben und ich muss so mich verhalten, damit ich nicht negativ auffalle und dass ich vermeintlich irgendwie rein vor Gott dastehe, aber mit Jesus und seinem Stellvertretertod am Kreuz und seiner Auferstehung hat das dann wenig zu tun. Und die Reformation hat da ganze Arbeit geleistet. Und wir sind manchmal der Meinung, ach, das tangiert uns nicht mehr. Da sind eine ganze Menge Traditionen da draußen, die uns Menschen von dem schönen Wort vom Kreuz abhalten möchten. Und dir suggerieren, du musst dies und das und jenes tun, um mit Gott im Reinen zu sein. Gar nichts musst du. Gar nichts musst du. Du kannst die Meinungen von Menschen gerne hören. Aber wenn sie nicht übereinstimmen mit dem Wort, dann geht das hier rein und ganz schnell wieder da raus, ohne Spuren hier zu hinterlassen. Das Einzige, was gelten kann, ist das, was uns offenbart wurde im Wort Gottes. Das ist das, was uns gegeben wurde an Überlieferung von Gott selbst. Aber was Menschen daraus gemacht haben, das muss manchmal sehr mühevoll analysiert werden und freigelegt werden, damit wir wieder Jesus sehen und die Freude an ihm haben, die unsere Stärke bekanntlicherweise ist. Und das ist egal, mit wie viel Autorität man um die Ecke kommt. Und das ist auch egal, wie viele Menschen und ob die Mehrheit das so sieht, wie die Traditionen und die Bräuche, die sich entwickelt haben. Wenn es nicht in Übereinstimmung ist mit dem Wort Gottes, hat es für unseren Glauben keine Relevanz und auch keine Kraft. Das heißt nicht, dass gewisse Traditionen und Bräuche nicht manchmal Sinn ergeben. Aber wenn sie so eine Kraft entwickeln, dass wir andere Menschen geistig bewerten und vielleicht noch verurteilen, dafür, hey, da sind wir deutlich, deutlich, deutlich zu weit gegangen. Jesus war radikal gegen jede Überlieferung, die man irgendwie als göttlich ausgibt, aber nichts anderes als Menschengebot oder Meinung von Menschen ist. Und die Pharisäer haben sogar versucht, den Sohn Gottes in ihr Korsett zu zwingen. Verstehen wir das? Die wollten sogar Jesus, sie wollten Gott selber überzeugen. Unsere Traditionen sind wichtig. Gottes Sohn, haben sie natürlich so nicht gesagt. Aber das muss man sich einfach mal vorstellen, wozu der Mensch in der Lage ist, wozu er bereit ist, dass er sogar den allmächtigen Gott versuchen möchte, in seine Tradition hineinzubringen. Anstatt zu überlegen, was hast du eigentlich zu sagen und wovon sollte ich vielleicht abkehren und wieder zu dir kommen. Wie viel Zeit habe ich eigentlich? Sag es.
3 Stunden.
Sag es. Okay. Okay, Vollgas. Vers, Halleluja. Gottes Wort ist gut. Amen. Vers 10 bis 11. Und er rief, das ist jetzt noch wichtig, und er rief die Volksmenge herbei und sprach zu ihnen: Hört und versteht, nicht was in den Mund hineingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herausgeht, das verunreinigt den Menschen. Also wichtig, jetzt redet Jesus nicht mehr zu den Pharisäern allein. Das Ding lockert sich hier mal ein bisschen. Er redet nicht mehr zu den Pharisäern allein, sondern er wendet sich der Volksmenge zu und erklärt ihnen: Leute, Äußerlichkeiten kannst du gerne für dich leben, aber das ist nicht das, was vor Gott gilt. Vor Gott gilt, was innerlich passiert. Vers 12. Dann traten die Jünger hinzu und sprachen zu ihm: Weißt du, dass die Pharisäer Anstoß genommen haben, als sie das Wort hörten? Hier haben wir es. Wokeness im ersten Jahrhundert. Jesu Wort hat Menschen verletzt. Jesus, hast du mitbekommen, das, was du gesagt hast, das hat die Pharisäer getroffen. Dein Wort war für sie empfunden wie Hass und Hetze. Jesus, von dir geht Diskriminierung aus. Mikroaggressionen machen sich von Jesus breit. Meine lieben Leute, im 21. Jahrhundert haben wir dasselbe Phänomen wie im ersten Jahrhundert. Geistliche Wahrheit wird ausgesprochen und dann gibt es Leute, die sagen, das hat uns aber ganz schön verletzt. Das tut uns weh, wenn wir das hören. Und das Ding ist nicht, die Pharisäer kommen zu Jesus und sagen, du hast uns verletzt. Wer kommt zu Jesus? Die Jünger, wir, kommen zu Jesus. Wir übernehmen das Denken dieser Welt und nehmen diesen Vorwurf, gehen zu Jesus und sagen, was du sagst, das geht so nicht. Das ist politisch inkorrekt, was du gerade machst. Du verletzt Menschen, wie du auftrittst. Du stößt an mit dem, was du sagst. Du bist so radikal in deinem Anspruch, das, was du dort offenlegst, das geht zu weit. Du kannst doch nicht mit deinen Worten die Gefühle von anderen Menschen verletzen. Kommt uns das irgendwie bekannt vor in den heutigen Debatten? Wie ist darauf zu reagieren? Wisst ihr, Jesus ist nicht bereit, auch nur einen Millimeter zurückzuweichen oder die Schärfe aus seinen Worten rauszunehmen. Ganz im Gegenteil. Seine Beurteilung wird noch schärfer. Nachdem er hört, dass seine Worte die Pharisäer verletzt haben, setzt Jesus an in Vers 13 bis 14 und sagt, er beantwortete und sprach: Jede Pflanze, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Lasst sie, sie sind blinde Leiter der Blinden. Wenn aber ein Blinder einen Blinden leitet, so werden beide in eine Grube fallen. Mehr eskalieren kann man nicht. Jesus eskaliert maximal. Wenn du die Vorstellung hast, es tut mir ja wirklich leid, wenn dich vielleicht auch diese Worte heute ziemlich triggern, ja? Aber wenn du die Vorstellung hast, die Begegnung mit Jesus ist eine triggerfreie Zone. Falscher Jesus. Jesus sieht, was verletzt. Und er merkt, dass die Jünger ein falsches Denken über das Evangelium bekommen und haut dort dann nochmal richtig rein, damit es scheppert und damit es bebt. Damit die Jünger diesen Tag niemals vergessen werden. Das war so wichtig, dass es niedergeschrieben wurde und nach 2000 Jahren hier in Donaueschingen wieder gepredigt werden muss. Wir müssen diese Wahrheiten hören. Wenn es unbiblische Konzepte gibt, wenn es Praktiken gibt, die nur in Tradition begründet sind, dann muss man dagegen angehen. Und Jesus setzt sich mit Haut und Haar dafür ein, das aus dem Denken seiner Leute herauszunehmen. Denn Traditionen, die den Glauben entweder nur auf Äußerlichkeiten reduzieren oder sich auf die biblische, über die biblische Botschaft hinwegsetzen, führen in die Grube, sind nicht okay, sind nicht eine andere Spielart derselben Botschaft. Sie führen in die Grube. Und die Jünger sind gepackt, wovon? Von Menschenfurcht. Sie fürchten die Meinungen der anderen. Boah, wie gelähmt die christliche Kirche in Deutschland ist, weil wir Schiss haben vor der Meinung dieser Welt. Jesus geht aber geradeaus. Warum? Weil er nur einen einzigen fürchtet, und zwar den himmlischen Vater. Ich muss zum Schluss kommen. Vers 15 bis 20. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm: Deute uns dieses Gleichnis. Es ging um das Äußerliche und Innerliche. Er aber sprach: Seid ihr noch unverständig? Begreift ihr nicht, dass alles, was in den Mund hineingeht, in den Bauch geht und in den Abort ausgeworfen wird? Was aber aus dem Mund herausgeht, kommt aus dem Herzen hervor. Und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Doppelpunkt, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen oder Blasphemie könnte man hier auch sagen, Gotteslästerung. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen. Aber mit ungewaschenen Händen zu essen, verunreinigt den Menschen nicht. Jesus zeigt hier klipp und klar, es kommt nicht auf die Äußerlichkeit an. Es kommt auf die inneren Werte an. Es geht um dein Herz. Dort, wo sich alle deine Wünsche sammeln, dort, wo deine Sehnsucht liegt, das, was du willst, dort, wo deine Pläne sind, das ist deine innere Person. Darum muss es gehen. Und Jesus macht was Spannendes in diesem kurzen Abschnitt, wo die Leute mit ihren Überlieferungen und Traditionen von Generationen herkommen, geht Jesus einfach mal in einem kurzen Abriss durch fast alle 10 Gebote. Wenn du genau liest, wir haben jetzt keine Zeit da reinzugehen, aber wenn du dir das zu Gemüte führst, er geht durch die 10 Gebote. Was macht Jesus? Ihr hört den ganzen Tag Meinungen von Leitern und ich führe euch zurück zur Schrift. Sola Scriptura. Ich werde dieses Reformationsding nicht los. Wieder zurück in das Wort. Dort haben wir Zuflucht. Dort finden wir Kraft. Und dort finden wir auch die Offenbarung Gottes, worum es wirklich geht, dass es nicht ein äußerliches Problem gibt bei den Menschen. Eure Pharisäer gehen viel zu kurz. Mit gewaschenen Händen hat das hier gar nichts zu tun. Was Jesus macht, ist noch viel drastischer. Ihr denkt, ein bisschen Wasser löst euer Problem. Euer Problem sitzt so tief, dass euer Herz kaputt ist. In dem Augenblick werden einige gedacht haben, wir erinnern uns, das Wort Gottes spricht davon, dass wir ein neues Herz brauchen. Dass wir eine Neugeburt brauchen. Dass wir eine komplette Erneuerung brauchen als Menschen. Hände waschen rettet uns nicht. Und Jesus tut hier etwas, was ich jetzt auch tue. Abendmahl steht kurz davor. Jesus entlässt alle, die ihm zuhören, mit diesem Punkt und gibt ihnen auch eine Unruhe ins Herz. Ja, was kann uns denn dann retten? Das Matthäus-Evangelium geht weiter. Und die Jünger werden sehen, es ist der gekreuzigte Jesus Christus, der uns retten kann. Die Diagnose von Jesus ist unmöglich, dass wir Rettung bekommen können und in eine versöhnte Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel kommen können. Aber Jesus tut genau das Unmögliche für uns. Und er bahnt eine Brücke zwischen Gott und Mensch. Wenn wir heute Abendmahl feiern, dann feiern wir genau dies. Danke, Herr. Lass uns beten. Danke, Herr, dass es nicht um Äußerlichkeiten geht. Danke, Herr, dass deine Diagnose messerscharf ist und jedem vor den Kopf stößt. Und auch mir. Mit paar religiösen Übungen, Herr, können wir dich nicht beeindrucken. Das Einzige, was den Vater im Himmel beeindruckt, ist die pure Gerechtigkeit des Sohnes Gottes und der stellvertretende Tod an meiner Stelle. Danke, Jesus Christus, dass du zur Sünde gemacht wurdest, dass du meine Sünde geschultert hast und dass du mir als Tausch deine Gerechtigkeit schenkst und dass wir darum wahrhaftig mutig vor den Thron der Gnade treten können und ausrufen können, Herr, du bist gut allein. Und wir dürfen zu dir kommen in deine Liebe, nicht weil wir die Dinge richtig gemacht haben, sondern weil du, Jesus, alles vollbracht hast und in meinem Herzen etwas Neues begonnen hast. Dafür ehren wir dich, Jesus, von heute bis in alle Ewigkeit. Amen.